Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Creative Advantage, mit der wir Unternehmen und Marken unterstützen, sich erfolgreich am Markt zu platzieren. Meine Gäste heute: Andrea Buri, Gründerin und Geschäftsführerin des B-Corp-zertifizierten Impact-Startups Avery, das stylische Accessoires zu fairen Löhnen in Südamerika, Indien und Afrika einkauft und hierzulande verkauft und Teile der Erlöse für Bildung in den Produktionsländern einsetzt. Außerdem zu Gast Bodo Schulz, Head of Social and Environmental Impact bei der Neuland GmbH, einem Hamburger Startup, das Lieblingsmarken D2C vermarktet, die einen messbaren Beitrag zu einer ökologischeren und sozial gerechteren Welt leisten. Bodo Schulz beschäftigt sich darüber hinaus im Rahmen seiner Arbeit für das B-Corp-Movement mit dem Lieferkettengesetz, dessen Umsetzung das B-Corp-Movement unterstützt.
Also es wird ja den Unternehmern in meinem Umfeld öfter mal unterstellt, dass wir quasi Getriebene oder Aktivisten sind oder sowas. Aber ich möchte hier wirklich ein großes Wort dafür einlegen, dass eigentlich jeder Unternehmer automatisch so denken sollte. Ich finde, Unternehmertum und Sozialunternehmertum und ökologisches Unternehmertum sollte nicht mehr getrennt sein. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Unternehmertum automatisch sozial und ökologisch verträglich mit dieser Welt gedacht wird, ja, und nicht immer in irgendwelche Schubladen gesteckt wird.
Im Podcast sprechen wir über das Lieferkettengesetz und alles, was Sie heute dazu wissen müssen. Bodo erläutert, warum wir dieses Gesetz zum Schutz von Menschenrechten wie Kinderarbeit, gerechte Entlohnung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz brauchen, was der Gesetzesentwurf für Unternehmen bedeutet und welche Veränderungen sich der Gesetzgeber und die Unterstützung von diesem Gesetz erhoffen. Von Andrea Buri erfahrt ihr im Podcast, was das Lieferkettengesetz in der Praxis für ein Unternehmen bedeutet, das auf allen Kontinenten Produkte sourced und welchen Beitrag die B-Corp-Zertifizierung zur Umsetzung des Lieferkettengesetzes leisten kann. Uns dreien gemeinsam ist das Engagement für das B-Corp-Movement, eine gemeinnützige Bewegung, die sich mit ihren knapp 4000 zertifizierten B-Corps in über 70 Ländern und 150 Branchen weltweit für einen Wechsel vom Shareholder-Kapitalismus zum Stakeholder-Kapitalismus einsetzt und in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung des Lieferkettengesetzes unterstützt. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, Annette.
Vielen Dank, hallo.
Bodo, vielleicht fangen wir mit dir einfach mal an. Das Lieferkettengesetz hat mehr Schutz von Menschen und Umwelt in der globalen Wirtschaft zum Ziel. Warum brauchen wir ein solches Gesetz? Was regelt es und was kann damit erreicht werden, deiner Meinung nach?
Also ein Lieferkettengesetz, denke ich, ist längst überfällig, weil das aktuelle Recht einfach nicht mehr mit der globalisierten Welt und der globalisierten Wirtschaft übereinstimmt beziehungsweise ihr gerecht wird. Wir haben globale Lieferketten, die Menschenketten de facto sind. Lieferketten klingt immer so sachlich, da sind ja Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Und das schlimme Wort Raubtierkapitalismus sozusagen hat ja schon vor vielen Jahren die Runde gemacht, immer auf der Suche nach günstigeren Produktionsstätten und auf dieser Suche oder in diesem Prozess sich dann einfach sehr, sehr komplexe Lieferketten, Lieferbeziehungen herausgebildet haben. Manche sprechen auch von Plausible Deniability, das heißt also, dass man je mehr Subunternehmer und je mehr sozusagen Querverbindungen man schafft, desto weniger man den Überblick behält einerseits, aber wenn man böswillig sein wollte, auch quasi sich die Hände reinwäscht, weil man sozusagen als Ursprünger, als Auftraggeber quasi sagen kann, ja, das ist doch alles nicht mehr unsere Verantwortung. Und angesichts dieser Komplexität und auch Globalisierung der Wirtschaftsverflechtung, denke ich, ist eine Regelung, die Standards setzt, total geboten und längst überfällig. Und dabei geht es letztendlich, grob gesprochen, um Präventivgedanken. So, also dass Unternehmen sich Gedanken darüber machen, welche Risiken für Menschenrechtsverletzungen oder auch Umwelt, also Verletzung von Umweltschutzauflagen, könnten in der Lieferkette entstehen einerseits. diese dann zu analysieren, zu bewerten, mit den Betroffenen selber zu sprechen und dann Abhilfe zu schaffen. Und nur in letzter Instanz, das ist ja auch im Gesetz mit verankert, quasi in Haftung darüber genommen werden. Und das ist nicht grundsätzlich was Neues, sondern letztendlich basiert auf den internationalen, auf der internationalen Menschenrechtscharta einerseits. Und auch das, was die UN mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrecht schon 2011 festgeschrieben haben und auch den ILO-Kernarbeitsnormen. Also das sind alles Rahmen und auch Standards, die gesetzt wurden schon vor langer, langer Zeit, an die es sich einfach nur zu halten gilt. So.
Andrea, dein Unternehmen Avery war ja von Anfang an sehr transparent in der Lieferkette. Jetzt hat Bodo mal so aufgezeigt in der Theorie, worum es mit dem Lieferkettengesetz geht, welche Probleme es da gibt und worauf das Gesetz hinzielt. Was macht ihr mit deinem Unternehmen oder was machst du mit deinem Unternehmen? Und warum war für dich das Thema Transparenz in der Lieferkette von Anfang an ganz, ganz wichtig?
Also Avery ist ein Fairtrade Fashion oder Accessoire Label und wir bringen internationale Designer und traditionelle Kunsthandwerker zusammen, um die Fähigkeiten, die Menschen vor Ort haben, zu nutzen, ihnen beizubringen, sie mit auf internationalen Standard zu bringen, um die Sachen dann eben zu verkaufen und ihnen ein faires Einkommen zu ermöglichen. Entstanden ist das Ganze durch meine eigene Erfahrung im Leben vor Ort in Marokko, in Marrakesch, wo ich eben fasziniert war von den Fähigkeiten und gleichzeitig auch geschockt, dass das eben nicht wertgeschätzt wurde und sie eben keine Möglichkeit hatten oder haben, ein faires Einkommen zu verdienen mit dem, was sie können. Und dass eben auch vor Ort immer eigentlich nur billig, billig, billig zählt und eben nicht die Qualität und das Wissen und das alte Können wertgeschätzt wird, auch monetär. Und deswegen habe ich das ganze Unternehmen quasi schon auf der Basis gegründet. Ich will Menschen wertschätzen, was ja eben auch in dieses Menschenrechte-Ding reingeht und auch die Geschichten der Menschen erzählen, um auch dem Konsumenten einfach zu zeigen, was alles dahinter steckt, hinter so einem Produkt, das sie dann einfach im Laden stehen sehen, dass es nicht irgendwo rausfällt, sondern eben auch stundenlanger oder Tage- oder wochenlanger Arbeit bedarf, bis sowas tatsächlich dann hier ist.
Erzähl doch noch mal für die, die vielleicht Avery noch nicht kennen, was für Produkte stellt ihr her und wo und wie vertreibt ihr sie?
Ursprünglich begonnen haben wir mit Lederstickerei, also mit Taschen in allen Größen und Formen, sage ich jetzt mal. Aber das Besondere daran war eben, dass wir sie eben auch handbestickt haben. Das ist ein altes Kunsthandwerk, das vor Ort ausstirbt und teilweise eben auch schon durch Maschinen ersetzt wird. Und das hat sich in den letzten Jahren entwickelt über Raffia, das ist ein Palmenblatt, aus dem wir jetzt auch Schuhe und auch Taschen und Körbe machen. Wir arbeiten aber zum Beispiel auch in Äthiopien mit Weben, also das ist ja das tradische äthiopische Baumwolle, ja, kennt ja auch irgendwie jeder. Daraus machen wir auch Badetücher, auch Badetaschen. In Ecuador arbeiten wir mit einer Nuss und daraus machen wir Armbänder. So, was da aber jetzt dabei rauskommt, ist, dass wir immer mit den lokalen Ressourcen arbeiten. Das heißt, wir versuchen eben das zu nehmen, was vor Ort vorhanden ist.
Wie machst du das? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du Leute überall vor Ort oder wie organisierst du das und wie stellst du dann sicher, dass was du jetzt gesagt hast, dass die Menschen vor Ort, dass sie ihrer Kunst nachgehen können, entsprechend entlohnt werden und auch das Handwerk am Leben erhalten bleibt? Wie stellst du das sicher?
Ja, im ersten Schritt in Marokko, da bin ich ja selbst vor Ort. Das heißt, ich kenne die Gerberei, ich weiß, wo das Leder hergestellt wird, ich kenne unsere Produzenten, ich schaue mir an, wo die arbeiten. Das ist dort alles tatsächlich hands-on nachgeprüft. Ja? In, mhm. in den anderen Ländern, in denen wir arbeiten, wie zum Beispiel Äthiopien, da war ich eben einmal und habe mir alles angeschaut und in Ecuador auch. Da war ich nicht selber, sondern war eine unserer Designerinnen. Und da schauen wir uns alles an und gleichzeitig lassen wir unsere Supplier auch einen Code of Conduct unterschreiben. Mhm. Indem sie, das ist natürlich eine Selbstverpflichtung, jeder sagt, naja, es ist auch schnell was unterschrieben, aber es ist schon auch ein erster Schritt zu sagen, ja, ich verpflichte mich eben bestimmte Standards einzuhalten. Außerdem lassen wir uns auch regelmäßig quasi Dokumentationen von unseren Suppliern schicken, jetzt den ersten, die Produzenten. Ich denke, wir kommen nachher sicherlich auch noch mal mit Bodo auf die Komplexität der Lieferkette im nächsten Schritt, weil da sind wir, haben wir auch durch die B-Corp-Zertifizierung tatsächlich entdeckt, dass auch wir nicht perfekt sind und dass es doch viele Dinge gibt, die man manchmal auch wo man nicht dran denkt tatsächlich. Also, weil es doch sehr komplex ist auch. Und es ist ein ganz spannender Prozess, da tatsächlich richtig in die Tiefe reinzugehen.
Ja, du hast jetzt gerade das Stichwort Selbstverpflichtung gegeben, Code of Conduct. Ganz interessant, das will ich gleich mal aufgreifen, weil Bodo, du hattest zu mir im Vorgespräch ja gesagt, als ich auch den Begriff Selbstverpflichtung genannt habe und gesagt habe, Mensch, ist es nicht besser, wenn die Unternehmen freiwillig, so wie Andrea das jetzt formuliert hat, selbst verpflichten, sich um die Themen kümmern wollen, hast du gesagt, na ja, aber es braucht schon aus deiner Sicht ein Gesetz, es reicht nicht. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, total gerne. Also in der Tat, total super. Ne? Also wenn Unternehmen eine Selbstverpflichtung eingehen und sagen, ja, wir wollen nach bestimmten ethischen Kriterien produzieren und im Dialog mit unseren Suppliern sein, ne, idealerweise nicht nur den Produzenten, sondern auch den Lieferanten, wie Andrea das gerade schon auch angedeutet hat, total super. Und das brauchen wir. Ne? Und derer gibt es immer mehr Unternehmen, die genau in diese Richtung gehen und da auch sehr transparent sind. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Es geht nicht darum, die perfekten Lieferketten zu haben. Das ist, ich persönlich verstehe das als einen Prozess. Ne? Es geht immer besser. Man kann die Arbeitsbedingungen immer verbessern. Man kann die Bezahlung immer verbessern. Man kann die Umweltstandards immer weiter hochschrauben. Das heißt, das ist ein Prozess, der gar kein Ende sozusagen in notwendiger Weise vorsieht. Und wenn es dort Pioniere gibt, die vorangehen und sagen, wir machen das jetzt einfach, weil wir das wichtig finden, finde ich das ganz toll. Das Argument, glaube ich, was für so ein Gesetz spricht, ist einfach, dass es einheitliche Standards schafft, dass es eine Vergleichbarkeit, also auch Wettbewerbsgleichheit bei Unternehmen gibt. Das beklagen halt auch Unternehmen, die in dem Bereich sehr, sehr fortschrittlich sind, dass sie eigentlich Wettbewerbsnachteile gegenüber denjenigen haben, die all diese Punkte nicht einhalten. Sie sagen zwar, sie haben eine wesentlich teure Kundenbasis unter anderem, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, was die Vorteile anbelangt. Aber dennoch gibt es da, kann man das, denke ich, sehr, sehr gut sagen, dass es da eine Art von Wettbewerbsverzerrung gibt. Und gleichzeitig gibt es auch eine Rechtsunsicherheit so. Also ne, für welche Bereiche muss ich denn eigentlich ein Unternehmen verpflichten? Welche Fürsorgepflichten hat es und was passiert, wenn diesen Fürsorgepflichten nicht nachgekommen wird? Das ist jetzt alles Ermessensspielraum und ich glaube, da ist es wichtig, dass es einfach klare Leitlinien gibt. Und das ist ja. Wenn man sozusagen jetzt mal auch über den Tellerrand Deutschland, wir reden ja sozusagen, haben wir ja als Aufhänger die deutsche Initiative und den deutschen Gesetzesentwurf, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, auf die EU-Ebene, die hat jetzt kürzlich, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, auch für ein sehr starkes Lieferkettengesetz auf EU-Ebene votiert. Wir sehen in ganz vielen EU-Mitgliedstaaten nationale Initiativen, Gesetzesinitiativen, die in diese Richtung gehen und auch international. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Eintagsfliege, sondern dass diese Gesetze jetzt überall aufkommen, hat eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte auch nicht ohne Grund, weil wir gesehen haben, Selbstverpflichtung alleine reicht nicht.
Andrea, ihr habt ja auch nicht nur auf Selbstverpflichtung gesetzt, sondern du bist mit Avery B Corp zertifiziert. Was war so deine Motivation, dich zertifizieren lassen? Ich glaube, du hast das auch schon gleich ziemlich zu Anfang gemacht. Oder vielleicht erzählst du uns mal, wie der Prozess war und was dich dazu gebracht hat, dich, was ja völlig freiwillig ist, als eine B Corp zertifizieren zu lassen. Und welche Bedeutung das Lieferkettenthema, so wie Bodo es jetzt nochmal dargestellt hat, auch schon im Rahmen der B-Corp-Zertifizierung hat?
Also meine Ursprungsinspiration war tatsächlich ein Vortrag, Von Systema B in Südamerika, dort waren die schon viel stärker als hier in Deutschland. Das heißt, ich kannte B Corp Deutschland noch gar nicht und habe eben das gehört und habe mich dann so ein bisschen, weil ich das spannend fand, was ich dort gehört habe, informiert. Und das war 2016 und da waren zwei Punkte. Das eine war Patagonia. Ist B Corp zertifiziert und wenn man jetzt von dem Modebereich spricht, dann ist Patagonia dann doch sicher, was Transparenz und Lieferketten und so weiter angeht, eins der Vorzeigeunternehmen.
Absolut, ja.
Und das macht ja auch Spaß, auf denen ihrer Website irgendwie Sachen nachzuverfolgen und so weiter.
Oh, es macht auch sogar Spaß, die Klamotten zu tragen, weil irgendwie gibt es einem doch, wir kommen ja auch nachher noch auf den Kunden, welche Rolle er spielt, aber ich finde, es gibt einem immer ein gutes Gefühl. Ich ziehe die Jacke gerne an, weil ich irgendwie, ist es jetzt so präsent, die machen einen Unterschied, die machen etwas anders und das völlig freiwillig und das mit Erfolg, was ich jetzt so toll daran finde an dem Beispiel. Deshalb, ja.
Ja, und dazu kam das, also in Deutschland gab es damals 18 zertifizierte B Corps. Also es war jetzt noch nicht was, wo man sagt, das ist eine Bewegung. Aber erstens mal habe ich Avery immer als internationales Unternehmen so gesehen. Mhm. Und zweitens fand ich die Idee dahinter zu sagen, using business as a force for good. Dahinter stehe ich eigentlich seit Anfang an, diese Idee des Sozialunternehmens zu sagen, wir müssen nicht jetzt alles quasi Non-Profit machen, sondern wir können diesen Hebel des Unternehmertums quasi nutzen, um auch Gutes zu tun oder zumindest mal nichts schlechter zu machen, sondern vielleicht auch Menschen zu befähigen, und so weiter. Das fand ich schon immer einen spannenden Ansatz. Und da Gleichgesinnte zu finden weltweit, mit denen man sich austauschen und verbinden kann, indem man einfach so ein Mindset findet, wo man sagt, okay, gemeinsam sind wir einfach viel stärker als alleine. Wir können das nur schaffen, wenn wir uns zusammentun. Mhm. Und da wollte ich dazugehören.
Ich finde, du hast eben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das hat hier im Podcast auch der Matthias Weser von Kuschel schon einmal gesagt, als ich ihn gefragt habe, warum B Corp zertifiziert. Und da sagte er, ich wollte mit marktwirtschaftlichen Methoden etwas Gutes tun. Er hat also ganz ähnlich das ausgedrückt wie du. Und ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass wir davon wegkommen zu sagen, da gibt's die Sozialunternehmen oder eben vielleicht sogar die gemeinnützigen Unternehmen. Nein, wir können eben auch mit normalen Unternehmen, mit marktwirtschaftlichen Methoden sehr viel Gutes tun, drängende Probleme in dieser Welt angehen und weil dadurch ein viel größerer Rahmen aufgeht. Sonst können sich alle immer sagen, naja, dafür sind unsere gemeinnützigen GmbHs zuständig und so weiter. Nein, wir können insgesamt in der Wirtschaft was tun.
Ja, und ganz ehrlich, eine Sache, die ich gelernt habe und die ich unglaublich spannend fand, weil sie so, also gar nicht so außergewöhnlich ist, ja, aber dieses Thema Wertschätzung, also auch der Menschen vor Ort, wenn sie merken, sie können selbst was bewegen, da ist in den letzten 10 Jahren, seitdem ich das tue, wir sind ein kleines Unternehmen, aber die Aktivität, die in dieser Community, mit denen wir arbeiten, mit den Menschen, was da passiert ist, nachdem sie gemerkt haben, wenn sie sich anstrengen und dann kann auch was Gutes dabei rauskommen, sind in der Zwischenzeit so viele Initiativen drumherum entstanden, mit denen wir gar nichts zu tun haben mehr, die aber aus diesem Bewusstsein heraus, wir haben ein Selbstbewusstsein und ein Selbstverständnis und wir trauen uns was, entstanden ist, wo wir nur der Anstupser waren. Aber ich glaube, damit kann man einfach auch ganz viel bewegen. Das wird total unterschätzt und da wird so wenig auch darüber gesprochen. Man redet immer so viel über Geld, aber was da auch psychologisch passiert, ist ein unglaublich positiver Faktor. Wenn man nicht nur einfach Subventionen bekommt und abhängig wird, sondern wenn man das Gefühl hat als Mensch, ich habe mein Leben selbst in der Hand. Und wenn ich mich anstrenge, dann kann ich es schaffen, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist ein unglaublicher Dreh im Mindset.
Na, mit deinem Konzept verfolgst du ja auch den Ansatz, die Erbringung der Wirtschaftsleistung im eigenen Land zu lassen. Wird ja sehr viel diskutiert, gerade jetzt durch dieses große Modethema und die vielen Spenden, die in afrikanische Länder gehen, dass man damit die heimische Wirtschaft kaputt macht. Du hast ja einen anderen Ansatz. Du gibst ja den Menschen vor Ort Arbeit und entsprechende gerechte Entlohnung.
Ja.
Wie wichtig war denn für dich da das Thema B-Corp? Hat es deinen Ansatz nochmal verändert oder bist du durch das B-Corp-Assessment durchgeflogen und konntest gleich mit, ich weiß nicht, 100 Punkten ins Ziel gehen?
Also durchgeflogen sind wir nicht, aber wir hatten 114.
Also schon mal ziemlich viel für den ersten, für den ersten Ansatz, oder?
Ja, das liegt natürlich schon daran, dass unsere DNA auf diesem Community-Thema aufbaut. Ja, also da gibt es natürlich schon viele Punkte, die wir die wir quasi bekommen haben, weil das schon mit dieser Idee gegründet wurde, das Unternehmen. Wenn man jetzt ein Unternehmen vor 20 Jahren gegründet hat und auf einer ganz anderen Basis, ist es natürlich viel schwerer, jetzt diese Veränderungen Stück für Stück umzusetzen. Ja, also muss man auch mal einfach so sehen. Trotz allem muss ich sagen, das B-Corp Assessment hat natürlich ganz viele Inspirationen geliefert, wo wir uns noch verbessern können und auch viele Dinge, die wir einfach so intuitiv gemacht haben, die wir aber nicht in Prozesse gepackt haben, die wir nicht niedergeschrieben haben, die einfach so, die wir halt so gemacht haben, aber wir haben sie nicht verschriftlicht. Und da hat B-Corp uns wahnsinnig geholfen, die Dinge mal tatsächlich runterzubringen und niederzuschreiben. Das war ein sehr spannender Prozess, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn man sowas im Kopf hat und dann so macht und dann nochmal tatsächlich auf den Boden bringt und niederschreibt.
Ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, ob man sie macht, weil das im Grunde jetzt vielleicht gerade möglich ist. Aber wenn es morgen nicht möglich ist, man vielleicht auch einen anderen Weg wählt, was dann eben nicht mehr möglich ist. Weil jetzt hat man es aufgeschrieben, es gehört zum B-Corp, man hat sich verpflichtet, es einzuhalten. Ich glaube, das ist, ich erlebe B-Corp da auch immer als so eine positive Unterstützung, bei dem zu bleiben, was man sich mal vorgenommen hat. Denn kein Business ist ohne Probleme. Es gibt überall Themen und viele Gründe, warum etwas, was man vielleicht schon mal in einer sinnvollen Art und Weise gemacht hat, morgen nicht mehr so ganz so sinnvoll gestaltet. Und ich erlebe, dass so das B-Corp einem da auch hilft, bei seinen eigenen Ideen und Vorsätzen zu bleiben.
Ja, das ist das eine. Das andere ist auch, dass man ja meistens so eine Hauptausrichtung hat. Ja, also bei uns war es eben, wir haben uns immer um die Menschen gekümmert und Mitarbeiter und so weiter. Bei uns war es tatsächlich auch dieser ökologische Aspekt, der uns dann wahnsinnig gechallenged hat. Weil wir arbeiten ja jetzt nun mal mit Leder, was ja jetzt nicht unbedingt das nachhaltigste Produkt ist. Wir haben das jetzt tatsächlich immer stärker reduziert, ja, sind mehr auf Natur, auf andere Naturmaterialien gegangen, die eben nicht so umweltschädlich sind, haben aber auch damals dann die Gerberei gewechselt, wo wir dann zu einer zertifizierten Gerberei sind und nicht nur zu der lokalen. Also das hat einfach, und jeder hat eben so seine anderen. Es gibt total ökologisch fokussierte Unternehmen, die dann eben aber vielleicht inspiriert werden, sehr viel in dem Bereich Mitarbeiter und Community zu verändern, weil sie da noch nicht drüber nachgedacht haben. Und das finde ich eben das Schöne auch an diesem B-Corp-Ansatz, dass es eben so allumfassend die einzelnen Bereiche berücksichtigt.
Ja, so ganzheitlich, so dass im Grunde jeder, der sich damit beschäftigt, wir sind gerade auch in der eigenen Zertifizierung, jetzt sind wir eine reine Dienstleistung und trotzdem finden sich ganz viele Ansatzpunkte, wo man denkt, oh ja, das könnten wir wirklich mal anders machen, weil man vielleicht einfach nicht aus bösem Willen, sondern vielleicht, weil man sich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat. Bodo, das Lieferkettengesetz, irgendwo greift es ja in eine ähnliche Stelle. Also manch einer würde sicherlich auch sagen, ja Mensch, habe ich mir einfach noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Wie siehst du denn den deutschen Ansatz? Du hattest schon mal eben kurz angedeutet, in der EU versucht man sogar noch weiter zu greifen. Mit allen, mit denen ich darüber spreche, so das Hauptthema, Stichwort hast du eben auch schon mal genannt, ist ja zwei Hauptthemen. Rechtssicherheit. Was ist denn jetzt wirklich erlaubt und was ist nicht erlaubt und was ist ein Muss und was ist ein Kann? Und das andere, die Wettbewerbsverzerrung. Also viele Unternehmen, mit denen ich spreche, sagen dann immer, ja, aber die anderen. Warum soll ich das machen? Es kostet mich Geld. Meistens geht's ja dann doch wieder um Geld, weil Geld kostet, Dinge besser zu machen. Aber die anderen machen auch. Und wie soll ich am Markt bestehen? So, jetzt habe ich ganz viele Fragen in eine gepackt, Bodo, aber...
Ja, ich versuche mal. Nee, total gerne. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz bei dem anknüpfen, was ihr gerade noch mal zu B-Corp gesagt hat und was Andrea auch aus eigener Erfahrung erzählt hat und du ja auch. Und wir sind auch gerade mit Neuland auch in der Zertifizierungsprozess, deswegen habe ich selber auch diese Erfahrung gemacht. Also nochmal dieser holistische und systemische Blick, den das B Corp Assessment, das BIA, das Impact Assessment, was ja quasi so das der Kern auch dieses Zertifizierungsprozesses ist, bereitstellt, ist einfach wirklich augenöffnend so. Und eben die bestimmten Bereiche Gesellschafter, ArbeiterInnen, KonsumentInnen, Community und Umwelt zusammenzudenken und keins dieser Bereiche unter den Tisch fallen zu lassen. Und das ist für mich sozusagen, hat einen totalen starken Link zu der ganzen Diskussion um Lieferketten, weil du diese Themen natürlich auch, also wie gehen wir mit der Umwelt um, welchen Impact haben wir auf ArbeiterInnen vor Ort, nicht nur hier, in welchem Verhältnis steht das, was wir tun vor Ort zu den Communities, zu den Gemeinden, weil wir vielleicht intensive Landnutzung fahren oder, ist sozusagen, sind diese Fragen in diesem Assessment selbst schon angelegt. Und man kann dann noch so einen Schritt weitergehen, wie das Andrea gemacht hat, indem man sagt, wir wollen wirklich nochmal eine richtige Wirkung in der Lieferkette erzielen. Und das wird dann im B-Corp-Sprech, ist das dann das Impact Business Model genannt sozusagen. Da kann man dann noch weiter tiefer reingehen, wenn man möchte. Aber alleine schon das Assessment an sich, finde ich, ne, öffnet da ganz viele Möglichkeiten, sich dem Thema anzunähern. Das finde ich wirklich ganz wichtig, diese systemische Betrachtungsweise.
Heißt das auch, wenn du das so aufzeigst, das ist nun auch das, was mich an B-Corp begeistert und ich glaube alle, die sich diesem B-Corp-Bewegung anschließen, dieses ganzheitliche, dieser umfassende Blick auf Wirtschaftsketten. Meinst du, dass in dem Sinne das Lieferkettengesetz zu kurz greift? Müsste das noch viel größer angelegt sein oder was würdest du einem Unternehmen empfehlen? Ich meine, Gesetz ist Gesetz, wenn es denn kommt, muss man es einhalten. Aber würdest du sagen, Mensch, fang mal mit einer B-Corp-Zertifizierung an oder würdest du daher kommen und sagen, das Gesetz kommt auch für dich früher oder später, geh jetzt erstmal und sieh zu, dass du da gesetzeskonform agierst?
Nee, auf alle Fälle. Also ich würde sagen, fang mit einer B-Corp-Zertifizierung an, mit diesem Prozess, das Online-Tool. Es ist ja auch frei verfügbar. Man muss sich nicht notwendigerweise am Ende des Tages dann zertifizieren lassen. Man kann einfach dieses Tool nehmen, um seine Gedanken zu strukturieren. Die Prozesse, wie das Andrea auch gesagt hat, Standards und Prozesse innerhalb des eigenen Unternehmens zu sortieren und die Bezüge herzustellen. Das kann man machen und das sollte man auf alle Fälle machen. Das würde ich total wärmstens empfehlen, weil es einfach das Feld sortiert.
Und Bodo, vor dem Hintergrund, glaubst du, dass das Lieferkettengesetz zu kurz greift?
Ja, also man kann das Glas halb voll und halb leer sehen. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Details, ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, nochmal einzelne Punkte vom Gesetz einzuführen. Und ich glaube, man kann da das Glas halb leer, halb voll sehen. Also die Knackpunkte, die auch zur Diskussion standen, man muss nochmal sich ins Gedächtnis rufen, es war ein enorm zäher Prozess im Kabinett zwischen den einzelnen Ministerien einen gemeinsamen Gesetzesentwurf hinzubekommen. Ganz eindeutig hat das Wirtschaftsministerium blockiert und auch eine starke Wirtschaftslobby, die eigentlich ein relativ progressives Gesetzesentwurf via vom Entwicklungsministerium und vom Arbeitsministerium eingebracht wurde, dann doch jetzt, finde ich, im Endeffekt stark verwässert hat. So. Und die Knackpunkte sind halt der Anwendungsbereich, also das heißt, welche Unternehmensgrößen sind eigentlich betroffen? Nach dem jetzigen Entwurf sozusagen soll es ab Januar 2023 Unternehmen mit Mitarbeitenden ab 3.000 Menschen sozusagen betreffen und ab 2024 dann ab 1.000 Beschäftigte, was ungefähr im ersten Schwung 600 Unternehmen sind und im zweiten dann 2.900 Unternehmen. Also das heißt, die Gruppe der Unternehmen, die eigentlich mit diesem Gesetz jetzt erfasst wird, relativ klein ist. Das ist das eine. Dann das zweite ist die Reichweite. Also wie tief wollen wir, das hat Andrea auch schon angesprochen, wie tief wollen wir in unsere Lieferketten eigentlich reinschauen. Und momentan der Gesetzentwurf sagt, naja, es geht erstmal nur um die direkten Zulieferer. Wenn man aber sich das Thema Lieferketten genau anschaut und ungerechte unfaire Produktionsprozesse, dann weiß man, dass eigentlich quasi das Übel häufig am Anfang steht. Ja? Also da, wo zum Beispiel die Baumwolle auf den Plantagen gepflückt wird beispielsweise und nicht dort, wo dann die T-Shirts zusammengenäht werden. Da wird auch viel Schindluder getrieben, aber also man blendet ganz großen Teil eigentlich der Lieferkette aus, dort, wo wirklich unter menschenrechtlichen und auch umweltbezogenen Gesichtspunkten ganz viel im Argen liegt. Plus, dass das Gesetz jetzt nur sagt, man muss nur anlassbezogen tiefer in die Lieferkette reinschauen. Aber das ist, kann man auch umdrehen als einen Anreiz sehen, ich schaue lieber gar nicht genau hin, weil dann sehe ich ja auch nichts.
Ja.
Eigentlich nämlich die schon existierenden Standards, ich hatte ja schon die Leitlinien der UN zu Wirtschaft und Menschenrechte genannt, die sagen, wir müssen proaktiv uns das gesamte Risiko in der Lieferkette anschauen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und der dritte Punkt ist die Haftung. Also was passiert denn jetzt, wenn Unternehmen quasi die Sorgfaltspflichten, die im Gesetz festgeschrieben sind, in Klammer auf, es ist noch nicht definiert genau, was darunter fällt, also das ist auch noch ein offener Prozess, aber was immer es dann auch sein wird, was passiert, wenn es nicht eingehalten wird, dann ist im jetzigen Gesetzesentwurf sind Bußgelder vorgesehen und es droht ein Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Es ist aber keine zivilrechtliche Haftungsklausel mit drin, die eigentlich auch von Kritikern gefordert wird. Was bedeutet einfach, dass den Menschen, die zu Schaden kommen, irgendwo in der Lieferkette auch ein Rechtsanspruch auf Schadensersatz zugesprochen wird. Und all diese Punkte, die quasi im deutschen Gesetzesentwurf, finde ich, jetzt im Laufe des Prozesses arg verwässert werden, weil ganz klare Lobbyinteressen dahinter standen, sind momentan auf EU-Ebene in der Diskussion. Das Parlament hat sich da in einem Initiativbericht für ein sehr progressives Gesetz ausgesprochen und die Kommission und der Justizkommissar hat auch gesagt, sie wollen das in der Richtung entwickeln und die Kommission wird es jetzt bis Juni auf den Weg bringen. Und der Prozess in Deutschland wird möglicherweise schneller abgeschlossen sein. Und jetzt kann man sagen, naja, das ist trotzdem eine Zeitenwende. Wir kommen aus der Freiwilligkeit hin in so eine Verbindlichkeit in Deutschland. Mhm. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja, aber wenn das deutsche Gesetz jetzt wesentlich weichgespülter ist, was bedeutet das eigentlich für den Gesetzesprozess auf EU-Ebene? Weil das ist sehr komplex, ja, wie wir wissen, Gesetze auf EU-Ebene, da springt das Parlament mit, die Kommission und auch der Ministerrat. Im Ministerrat sitzt Deutschland wieder drin. Wenn Deutschland ein weichgespültes Gesetz vorher verabschiedet, was bedeutet das denn eigentlich dann für den Aushandlungsprozess? Wird Deutschland da möglicherweise auch als Bremser stehen? Und das würde ich total, total schade finden, weil da eine Riesenmöglichkeit mit verspielt wird.
Andrea, du bist mit deinem Unternehmen ja noch sozusagen lange nicht dran. Ihr seid viel kleiner, als das Gesetz es vorschreibt. Lieferkettengesetz ist für euch nice to know, aber nicht umsetzungsrelevant. Trotzdem habe ich, wenn ich mit dir spreche, immer das Gefühl, dass du da sehr getrieben bist, diese Prozesse von dir aus besser zu machen. Gibt es auch jetzt noch was, wo du sagst, da sind wir dran und ich möchte da noch besser werden, ich möchte da noch Missstände aktiv angehen, um auch wirklich in meiner Lieferkette auf allen Ebenen, wie soll man das sagen? Ist ganz schwierig im Wording, sagen wir mal sauber zu sein oder so zu sein, dass du dich damit als Unternehmerin auch wirklich wohlfühlst.
Danke für das Label getrieben. da komme ich drauf, weil ich finde, also es wird ja den Unternehmern in meinem Umfeld öfter mal unterstellt, dass wir quasi Getriebene oder Aktivisten sind oder sowas. Aber ich möchte hier wirklich ein großes Wort dafür einlegen, dass eigentlich jeder Unternehmer automatisch so denken sollte. Ich finde Unternehmertum und Sozialunternehmertum und ökologisches Unternehmertum sollte nicht mehr getrennt sein. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Unternehmertum automatisch sozial und ökologisch verträglich mit dieser Welt gedacht wird, ja, und nicht immer in irgendwelche Schubladen gesteckt wird, weil man sich vielleicht mal ein bisschen mehr für seine Mitarbeiter und die Community einsetzt, ja. Also ich finde, es sollte ganz normal sein.
Das finde ich jetzt mal ein sehr klares Wort, was mir sehr gut gefällt, möchte ich unbedingt unterstützen.
So, jetzt zu deiner Frage. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass auf der Mitarbeiter- und auch Community- und Supplier-Ebene wir von Anfang an schon relativ tief eingestiegen sind. Was bei uns eher die Themen sind diese ökologischen, aber auch, und da kamen wir an einen Punkt, zum Beispiel die Reißverschlüsse unserer Taschen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das wir noch nicht ganz durchdrungen und gelöst haben. Also wir sind Schritt für Schritt eben durch unsere einzelnen Materialien und das Sourcing und so weiter gegangen und haben versucht, die genau nachzuvollziehen, wo kommen sie her und so weiter. Die Reißverschlüsse, wir wollen ja immer lokal sourcen. Ja? Mhm. Lokal gibt es jetzt in den Souks eben so Reißverschlüsse. Wahrscheinlich kommen die aber tatsächlich aus China.
Ja, ja, also sehr anzunehmen. Ja,
ja, genau. Das heißt, wo bekommen wir jetzt lokal Reißverschlüsse her und können nachvollziehen, wie die produziert werden? Ja, jetzt gibt es auch in Marokko YKK, das ist ein internationaler, hochwertiger Reißverschlusshersteller. So, da sind wir jetzt gerade dran zu schauen, okay, ist es eine Möglichkeit, über die quasi auch nachvollziehbare Lieferketten produzierte Reißverschlüsse herzubekommen. Aber an diesem kleinen Beispiel sieht man schon, wie schnell das Thema komplex werden kann, selbst in so einem kleinen Unternehmen wie unserem.
Finde ich ein wunderbares Beispiel für die Komplexität, denn jetzt gehen ja bei mir sofort gleich wieder die Gedankengänge auf. Wo wird der dann hergekarrt, dieser besser gesourcete Reißverschluss? War der schon einmal in Europa und geht wieder zurück? Oder wo ist der eigentlich genäht und wo ist der zertifiziert worden? Und wie kommt er dann wieder nach Marokko, wo er in deine Tasche kommt? An dem kleinen Beispiel sieht man die ganze Komplexität. Ich komme selber aus der Damenoberbekleidung, aber wenn man jetzt gerade in der Textilindustrie guckt oder auch in dem, was du machst, sind natürlich diese ganzen vielen kleinen sogenannten Zutaten, die es bedarf, um eine Tasche zum Beispiel herzustellen, echt schwierig und komplex. Ja.
Genau, also deswegen haben wir auch in der Zwischenzeit nur noch eine Tasche, die Reißverschlüsse hat.
Okay.
Ansonsten haben wir so traditionelle Verschlüsse, die wir dann aus Leder machen, die wir dann so, ja, wie so eine Art Knopf, der aber selbst geflochten ist. In Äthiopien arbeiten wir dann auch tatsächlich nur mit der Baumwolle und einem Hornverschluss, der auch lokal quasi als Abfallprodukt genutzt wird. Also wir versuchen uns da rauszunehmen dass wir solche Produkte kaufen müssen.
Vielleicht direkt dazu, also finde ich ein total gutes Beispiel. Es zeigt, glaube ich, einfach, wie tief man da eintauchen kann. Und wenn man denkt, man hat ein Problem in Anführungszeichen gelöst, dann kommt das nächste oder die nächste Frage auf. Und das unterstreicht einfach, ne, dass es dieser Prozess ist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, es können sich möglicherweise Unternehmer und Unternehmerinnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mein Gott, wie sollen wir das denn machen? Das ist ja wahnsinnig aufwendig, da haben wir überhaupt gar nicht die Kapazitäten für. Muss man natürlich erstmal einmal unterscheiden, sozusagen, was Avery ausmacht und was auch, ne, eure Mission ist sozusagen, dass ihr das auch noch, ne, das i-Tüpfelchen irgendwie erreichen wollt, einerseits. Aber andererseits, in diesen ganzen Gesetzesdiskussionen, und das finde ich ganz wichtig, weil das auch so eine Mehr immer ist, die gerne auch in die Diskussion mit eingebracht wird, einfach Punkte von Angemessenheit ein ganz zentraler Aspekt sind. Also es wird nie erwartet, dass die Unternehmen vollumfänglich alles durchleuchten sozusagen, sondern man guckt, liegen die größten Risiken, ja, was sind die größten Produktionsbereiche, Prozesse eben mit verbunden mit den höchsten Risiken und dort dann ein System zu etablieren, was Abhilfe schafft sozusagen. Und auch die Gesetzesvorhaben und letztendlich auch das, was international vereinbart wurde, spricht auch immer nur davon, Unternehmen sollen sich bemühen. Wenn sie glaubwürdig nachweisen können, dass sie sich bemüht haben, diesem Problem Abhilfe zu schaffen und am Ende des Tages doch etwas passiert, dann werden sie deswegen nicht notwendigerweise haftbar gemacht, sondern da kommt dann ein dritter Aspekt mit rein, Kausalität. Es muss eine eindeutige Kausalität zwischen einem Versäumnis, was ein Unternehmen geleistet hat, quasi und dem Schaden, der erstanden ist, hergestellt werden. Das heißt quasi die Kette sozusagen bis es hin wirklich dann, was immer so auch als dieses große Schreckgespenst, die Haftung sozusagen sozusagen, ja, in die Welt hinaus posaunt wird. Die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Unternehmen zu wissen, dass da sozusagen auch die Last auf ihren Schultern auf alle Fälle eine tragbare ist, gleichzeitig aber auch wirklich große Verfehlungen die Möglichkeit für die Betroffenen geben, eben zu klagen. So. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, da hast du nochmal dieses Spannungsfeld aufgezeigt. Ich hatte die Pressemitteilung gesehen von Hubertus Heil zu dem Gesetzesentwurf, wo er sagte, hier werden keine Knöllchen verteilt, sondern wenn wir denn eine Strafe ansetzen, kann es auch durchaus recht schmerzhaft werden. Auf der anderen Seite ist das aber auch das große Thema bei dem Lieferkettengesetz. Ist es sehr viel noch im Ermessensspielraum und es ist noch nicht zumindest bei dem deutschen Entwurf genau festgelegt, wann wird denn genau jetzt eine Strafe fällig, weil vieles noch nicht sauber abgegrenzt ist. Das sagen nun auch vor allen Dingen natürlich Kritiker und Befürworter. Die Kritiker, weil sie Angst haben, dass sie zu Unrecht zu früh drankommen. Die Befürworter des Gesetzes, weil sie Angst haben, dass es zu kurz greift, weil der Ermessensspielraum zu viele Bereiche des Gesetzes noch betrifft.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
Jetzt haben wir ganz viel über das Gesetz und die unternehmerische Seite gesprochen. Wie sieht es denn bei den Kundinnen aus? Ist das Thema relevant? Die Andrea, vielleicht die Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass es, ja, ist vielleicht jetzt auch ein komisches Wort, aber dass es honoriert wird von euren Kundinnen? Ist es etwas, womit man am Markt sich auch differenzieren und vielleicht sogar auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann? Wie weit ist das Thema deiner Meinung nach schon relevant und schon beim letztendlichen Konsumenten, der Konsumentin angekommen?
Ich beschäftige mich ja schon eine ganze Weile mit dem Thema und es gab ja eine Zeit lang diese LOHAs, Lifestyle of Health and Sustainability, die, glaube ich, schon vor so 20 Jahren immer analysiert wurden und wo man sagte, dass 30% der Menschen bereit sind, mehr Geld auszugeben für ein Produkt, wenn es nachhaltig hergestellt wurde. Die Umfragen heute sind nicht so wahnsinnig viel höher als damals, ein bisschen schon. Aber ich glaube, wir haben in den letzten 5 Jahren einen riesigen Push in der Richtung gesehen. Auch Unternehmen, immer mehr Unternehmen, die sich das auch auf die Fahne schreiben. Gerade im Fashion-Bereich sieht man ja, dass es im Prinzip kein Unternehmen mehr gibt, das es nicht thematisiert. Ja, also egal, ob wir, vielleicht noch Primark, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber egal, ob H&M oder Zara, Zalando, alle reden über Nachhaltigkeit, über ökologische Produktion, über neue Möglichkeiten.
Kreislaufwirtschaft,
alles
Aufnahme,
Mögliche.
Wiederverwertung, Recycling.
Wie auch immer.
Ja.
Und dadurch kommt es natürlich auch immer mehr in das Bewusstsein der Verbraucher. Und ich glaube, das ist so ein Kreislauf. Auf der einen Seite will es der Verbraucher, aber dadurch, dass immer mehr Unternehmen jetzt drüber sprechen, kommt es auch immer mehr wieder zurück und an. Und das ist ein guter Kreislauf, der angestoßen wurde, aus meiner Sicht. Und ich merke auch, dass es honoriert wird. Also bei unseren Kundinnen, wir haben ganz viele, ich sage jetzt mal, Fans,
ja.
die dann auch immer wieder kommen und es auch wertschätzen, dass sie immer wieder eine Geschichte hören und wissen, wo die Sachen herkommen und was dahinter steckt, die unsere Blogs lesen und tatsächlich wirklich gut informiert sind auch. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch noch wirklich einen großen Teil, a long way to go, sage ich jetzt mal, weil man natürlich auch sehen muss, dass der Verbraucher, Verbraucherin ein bestimmtes Budget hat. Und im Moment ist schon noch so ist, dass viele Bereiche, wo nachhaltige Produkte angeboten werden, doch oftmals noch eine Preisdifferenz zu sehen ist. Und ich glaube, da kann man auch nicht jedem immer vorwerfen, dass er nicht immer nur nachhaltig konsumiert. Und da glaube ich, da haben wir noch viel Entwicklungsspielraum und Potenzial. Aber insgesamt muss man sagen, es kommt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Diese Themen werden immer bewusster und sie kommen ja auch aus der Ernährung. Also ich glaube, das, was den Menschen am meisten betrifft, da fängt er als erstes an. Also es gibt immer mehr VeganerInnen und Leute, die bewusst sich ernähren. Dann gibt es jetzt Kosmetik, immer mehr Naturkosmetik. Das sind die Sachen, die ich mir aufs Gesicht gebe. Und jetzt gerade geht es immer mehr auch in Richtung Mode. Und es wird, geht auch, und so wird jede Industrie langsam aber sicher quasi erobert werden von dem Thema. Und ein Thema, das man ja jetzt gerade überall auf der Straße sieht, ist Elektromobilität.
Auch ein großes Thema. Ich glaube, du hast eben ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Du hast gesagt, dies Geschichten erzählen. Die Leute interessieren sich für die Geschichten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, der bisher noch oft unterschätzt wird. Wenn ich diese fertige Tasche in der Hand habe, ganz ehrlich, fand dein Reißverschlussbeispiel unheimlich gut. Ich würde nicht, ohne dass du das jetzt gesagt hättest, darüber nachdenken, wo dieser Reißverschluss herkommt. Ich würde vielleicht an die Arbeitsbedingungen denken. Ich würde darüber nachdenken, wo der Rohstoff herkommt, wer das genäht hat, wie das zu mir hier nach Deutschland gekommen ist und so weiter. Und ich glaube persönlich, dass diese Geschichten unheimlich wichtig sind, um auch Verständnis bei dem Endkonsumenten und der Endkonsumentin zu wecken für dieses Thema. Denn haben wollen, und klar, man hat nur ein begrenztes Budget, und klar, im Moment kostet das Nachhaltige vielleicht noch ein bisschen mehr. Da sind halt unterschiedliche Interessen, die miteinander verbunden werden müssen. Und ich persönlich glaube, dass Geschichten da sehr, sehr wichtig sind, um Verständnis zu erwecken, um Hintergründe zu erklären, um Menschen auf diese Sourcing-Reise auch mitzunehmen. Bodo, du hast eben genickt. Du wolltest noch
ja,
was sagen.
Ja, auf alle Fälle. Also ich finde das, ja, ich finde das. Ich finde das total wichtig und ganz, ganz zentrale Punkte. Also ich glaube schon, dass man tatsächlich auch nochmal so in Ergänzung zu dem, was Andrea gesagt hat, dass man gerade bei den jungen Menschen, also Gen Z und den Millennials, da wirklich nochmal ganz massiv auch ein anderes Denken sieht, ne? Und auch eine Präferenz für sozial-ökologisch nachhaltige, in Anführungszeichen, Produkte, eine Verbindung auf Wertebasis mit Marken, eine Erwartung, dass Marken und Unternehmen etwas für die Lösung gesellschaftlicher Probleme tun und sie selber auch Teil dessen sein wollen. Und da kommt nämlich auch, glaube ich, diese Story auch mit rein. Ne? Also ich möchte ein Unternehmen unterstützen, was Gutes tut und aus einem guten Grund. Ne? Andrea hat es jetzt ausgeschmückt und ich möchte durch den Kauf dieses Produktes auch Teil dessen sein und ich möchte auch diesen Kurs unterstützen und ich möchte darüber reden und ich möchte mich auch darüber identifizieren. Und ich glaube, da ist wirklich eine Zeitenwende. Und das werden wir mehr und mehr sehen, auch durch die Megatrends wie Konnektivität und Digitalisierung, dass einfach da auch nochmal ganz andere KonsumentInnen-Präferenzen nochmal sehr viel stärker und Erwartungen auch zutage treten werden, als das jetzt der Fall ist. Und diese Veränderung ist nicht aufzuhalten. So. Und für alle Unternehmen, glaube ich, ist es sozusagen, also insofern klar, was ist Henne-Ei, ne, Andrea? Ne, sind es die Unternehmen, die voranschreiten oder dann die KonsumentInnen-Bedürfnisse oder halt die regulatorischen Maßnahmen, die quasi auf Gesetzesebene getroffen werden? Alles bedingt sich gegenseitig, aber ich glaube, dieser Trend, der ist ganz klar so. Und es wird nicht nur von den KonsumentInnen honoriert, sondern das finde ich auch ganz wichtig und das ist das auch, was in der B-Corp-Bewegung quasi die Erfahrungen sind. Es wird auch von den ArbeitnehmerInnen honoriert, eine unglaubliche Motivation, Identifikation für die Firma, für die Werte, die dort vertreten werden. Es wird von InvestorInnen-Seite honoriert, mit günstigeren Krediten beispielsweise. Eine enorm hohe Loyalität der Mitarbeitenden und der Konsumentinnen und anderen zu dem Unternehmen. Also eine ganz große Brandbreite und letztendlich auch nochmal zum Thema Lieferketten, wenn man, das hattest du Andrea ja auch am Anfang gesagt, ne, diese, also auf der menschlichen, empathischen Ebene auch seinen Zulieferern gegenübertritt, ne, und das partnerschaftlich diesen Prozess begreift. Es ist nicht so quasi, wir stellen die Standards auf, die müssen dann, muss dann XYZ umsetzen, sondern dass ein gemeinschaftlicher Prozess ist, der auf Augenhöhe passiert, wo man gemeinsam lernen kann. Da steckt eine unglaubliche Selbstermächtigung mit drin. Und dann sind es gar nicht mehr Kosten, die man sozusagen als Unternehmen trägt und den Aufwand, den man nimmt, sondern es ist eine Investition in die Zukunft. Und ich glaube, das hat jetzt einfach die Covid-19-Pandemie auch wahnsinnig gezeigt, dass Unternehmen, die so ticken, die ein anderes Geschäftsmodell fahren, einfach wesentlich resilienter sind Also einerseits quasi in ihrem eigenen Geschäft, aber auch resilienter in der Lieferkette, weil auch in der Lieferkette das Vertrauen, was zwischen Unternehmen und Suppliern sozusagen aufgebaut wird, auf Gegenseitigkeit beruht. Und dieses Vertrauen sich dann aber auch in das Vertrauen der Kunden zum Unternehmen widerspiegelt. Also ich glaube, da ist ein Double, Triple, sonst was Win sozusagen denkbar und auch möglich. Und ich glaube, man sieht es auch. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Die Lieferkettendiskussion ist ein Baustein, aber ich glaube, nur auf das Gesetz und die Lieferkette zu fokussieren, trägt eigentlich dem gar nicht Rechnung, was wir momentan erleben, sondern im B Corp Movement wird auch sehr stark dafür lobbyiert, Stakeholder-Kapitalismus in Governance-Strukturen zu implementieren. Es gibt Diskussionen darüber, was sind neue Rechtsformen jenseits von der GmbH und der GmbH. Das sind alles sozusagen Prozesse, die genau danach ringen, neue Wege und Formen zu finden, um verantwortungsvolles Unternehmertum möglich zu machen, transparent zu machen, Standards zu etablieren und auch Rechenschaftswege öffentlich zu machen, weil, glaube ich, ganz eindeutig ist, und das finde ich auch nochmal so an die Adresse der Kritiker, die sich gegen dieses Gesetz wehren, also A, es ist nicht vom Himmel gefallen, 2011 wurden die Leitprinzipien verabschiedet, es gab den nationalen Aktionsplan, wo sich Zivilgesellschaft, Unternehmen und Regierung auf freiwillige Selbstverpflichtungen verabredet haben, und dann gab es letztes Jahr eine Umfrage und es waren noch nicht mal 20% der Unternehmen, die sich an die Selbstverpflichtungen halten. So. Also selber auch den Karren irgendwie gegen die Wand gefahren, finde ich. Und dann sozusagen, wenn man sich anguckt, vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen wir stehen, die Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, die Covid-Pandemie, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir brauchen ein grundsätzliches neues Denken von ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch dem unternehmerischen Handeln. Und da ist sozusagen das Lieferkettengesetz ein Baustein, aber es ist noch viel größer als das. Und das finde ich unglaublich inspirierend, bereichernd, spannend, auch da zu sagen, ja, wir gehen da rein, wir wissen nicht ganz genau, was wir machen. Wir haben die Lösung nicht, aber wir wollen da irgendwie mitmachen, weil das ist notwendig und wir suchen unseren Weg. Und wie Andrea dann sehr, sehr anschaulich beschrieben habt, ne, der Weg einfach auch mal eben nachhaltige Reißverschlüsse zu identifizieren sozusagen. Ne? Da findet dann jeder seinen Weg auf unterschiedlichen Ebenen, aber die Reise hat begonnen. Und wer den Knall noch nicht gehört hat, ja, weiß ich nicht.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
Wie ist denn jetzt, wenn andere Unternehmer sich auf den Weg machen wollen? Die müssen vielleicht gar nicht, weil sie nicht unter das Lieferkettengesetz fallen. Was würdet ihr denen empfehlen? Wo fängt man an? Wie geht man vor? Was ist so eigentlich euer Learning aus der Beschäftigung mit dem Thema, aus dem Leben mit dem Thema? Was würdet ihr alle gerne denen mit auf den Weg geben, die sich jetzt Gedanken um das Thema machen? Bodo, magst du vielleicht anfangen?
Ja, also um nochmal die Werbetrommel auch für das B-Impact Assessment zu rühren. Ich denke, das ist tatsächlich ein total gutes Tool, um das Feld zu sortieren und einfach auch ein Gespür dafür zu bekommen, welche Fragen relevant sein können, welche Fragen auf mein Unternehmen zutrifft. Wie gesagt, ist online frei verfügbar. Man geht keinerlei Verpflichtung ein. Das ist wirklich, finde ich, sehr hilfreich für den ersten Schritt. Und ansonsten würde ich jetzt auch aus der eigenen Beschäftigung bei Neuland mit dem Thema auch sagen, einfach loslegen, einfach machen. Das ist jetzt die Perspektive eines kleinen Startups von 12 Mitarbeitenden. Das mag ein großer multinationaler Konzern mit 40.000 Zulieferern noch mal ein bisschen anders handhaben. Aber sozusagen aus meiner Perspektive, einfach loslegen. Man kann ja nichts falsch machen. Man kann die Dinge nur zum Besseren wenden. Und in diesem BIA beispielsweise dann auch Fragen aufgemacht werden. Hat man Code of Conduct, hatte Andrea schon genannt. Welche Themen sind im Code of Conduct mit drin? mit Blick auf Arbeitsrecht, mit Blick auf Existenzlöhne, mit Blick auf Diskriminierung, also Antidiskriminierungsmaßnahmen und Ähnliches. Man kann nach Zertifizierung gucken, dass man bereits zertifizierte Zulieferer, die nach Sozial- und Ökostandards quasi zertifiziert sind, Ausschau hält. Man kann selber auditieren, man kann Dritte beauftragen zu auditieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und man kann auch branchenspezifisch, gibt es auch eine Reihe von Tools von der UN, OECD, Zivilgesellschaft, Gewerkschaftsseite, die sehr spezifisch eigentlich so einen an die Hand nehmen und letztendlich so eine Checklist bereitstellen, die man abarbeiten kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach auf die Reise begibt so und gar nicht sich mit Erwartungen, hohen Erwartungen an sich selbst überfrachtet, sondern einfach reingeht in diesen Prozess und eben mit einer gehörigen Portion, glaube ich, auch von Respekt und auch einem partnerschaftlichen Grundgedanken auf Augenhöhe mit dem Gegenüber, also mit den Partnern, dann in den Dialog zu gehen und gemeinsam Veränderungsprojekte zu identifizieren. Ne? Guck mal, können wir diesen Bereich vielleicht ein bisschen besser machen? Und nach meiner Erfahrung tatsächlich auch wirklich total einleuchtend auch für die Partner ist, wenn wir sagen, von Kundenseite wird es auch nachgefragt. Wir müssen hier mehr Transparenz reinbringen sozusagen. Lass uns das gemeinsam machen. Und ja, da ist, glaube ich, wirklich alles möglich. Und auch wahnsinnig tolle Allianzen möglich, ne? Dass man mit als Unternehmen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit anderen Unternehmen, auch in der B-Corp-Community den Weg geht. Und ich glaube einfach Transparenz und Offenheit ist da total gefragt. Und das finde ich wahnsinnig ermutigend, weil das ist so, Andrea, du hast jetzt gerade deine Erfahrung geteilt. Ich habe ganz viele andere Menschen schon erlebt, die ihre Erfahrung geteilt haben. Das macht einfach Mut und es zeigt einfach, Fehler sind menschlich und wir können gemeinsam aus den Fehlern lernen. Wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden und das finde ich super.
Klasse. Andrea, deine Tipps.
Ja, viel Raum hat er ja nicht mehr gelassen, der Bodo.
Entschuldigung.
Also, aber ich möchte es auch noch mal unterstützen. Einfach, also ich finde auch, man sollte sich auf den Weg machen und das B Corp Impact Assessment ist einfach eine wahnsinnige Inspiration. Was ich vielleicht noch anfügen kann, ist, was bei uns super funktioniert hat, und ist die Mitarbeitermotivation. Also einfach die Mitarbeiter in diesen Prozess mitnehmen und damit eben auch in dem gesamten Unternehmen diesen Spirit quasi versprühen, sodass jeder sich als kleiner Change Agent letztendlich empfindet und damit das ja auch immer wieder weitergetragen wird. Und ich glaube, man kann so auch in großen Unternehmen quasi ein internes Movement kreieren und damit auch diesen, wie Bodo ja auch gesagt hat, diesen für manche Unternehmen und Unternehmer Riesenberg, den man quasi vor sich sieht, auch in kleine Portionen quasi aufteilen und einzelnen Mitarbeitern oder Abteilungen Aufgaben geben, die für ihren Bereich sind und so Stück für Stück vorangehen. Meine Erfahrung ist, dass es eine unglaubliche Motivation und Bindung zum Unternehmen bringt und auch wahnsinnig viele Ideen und Innovationen fördert. Ja? Und das es wird oft noch unterschätzt, weil es natürlich auch einer gewissen Organisation und Organisationsstruktur bedarf. Man muss auch quasi ein Leadership mit Vertrauen und so Sachen einführen, damit es auch wirklich funktionieren kann. Aber da liegt extrem viel Potenzial in der Entwicklung für Unternehmen.
Ich glaube, das war ein ganz tolles Schlusswort, Andrea. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden für dieses spannende Gespräch. Ich fand, Andrea, an deinem Beispiel Avery ein ganz tolles Beispiel, wie man mit marktwirtschaftlichen Methoden Dinge verändern kann, anders wirtschaften kann, dass es honoriert wird, auch von den Konsumentinnen. Was mir ganz besonders gefallen hat, dass du nochmal gesagt hast, du magst aufhören mit dem Schubladendenken. Unternehmertum ist nicht automatisch so oder so, sondern wir müssen uns insgesamt verstehen als Menschen, die Dinge verändern können, die Kraft der Wirtschaft nutzen und uns nicht dahinter verstecken, dass wir Sozialunternehmen haben oder Gemeinwohlunternehmen haben, die sich um die Dinge kümmern. Bodo, du hast uns einen ganz tollen Überblick gegeben über den Stand des Gesetzes. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass da noch ganz große Unsicherheit herrscht. Du hast uns da einen tollen Einblick gegeben und auch aufgezeigt, wo die Probleme sind, wo die Limitationen sind, wo auch nachgebessert werden muss, was alles noch passieren muss. Ich glaube, wir sind alle froh, dass das Gesetz mal auf den Weg gebracht worden ist. Und jetzt bedarf es ganz viel Arbeit und auch ganz viel Goodwill. Und ich fand, ihr habt beide ganz toll aufgezeigt, dass es eigentlich kein Gesetz ist, was beschränkt, sondern dass hier ganz viele Möglichkeiten aufgemacht werden, um besser zu wirtschaften, um uns als einen Planet zu verstehen, auf dem Menschen mit Menschen arbeiten. Und ja, dafür danke ich euch sehr, sehr herzlich. Es war ein ganz tolles Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart.
Vielen Dank an dich.